Nachdem wir uns ja vorher schon Gedanken gemacht haben, in der ersten Woche, wie kann ich Gott erfahren? Wie steht Gott zu mir? Welches Bild habe ich von Gott auch? All das hängt ja damit zusammen, wie sehr ich mich auch darauf einlasse, mit ihm in Gemeinschaft zu leben. In der zweiten Woche ging es dann darum, was hat Jesus für uns getan? Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wer ist denn dieser Heilige Geist und was will er uns schenken? Welche Geschenke gibt er uns und was will der Heilige Geist in meinem Leben tun? Also das ist das Erste, was der Heilige Geist wirklich tut, und das ist der erste Punkt, den ich ganz kurz nur eingehe, weil wir ihn ja eine ganze Woche ja besprochen haben. Wenn Gottes Geist uns erfüllt, dann bekommen wir mehr Verständnis dafür, wer Gott zu uns sein will und wer wir sind. Ihr ahnt es natürlich schon, wir haben es ja auch in der ersten Woche miteinander uns angeschaut. Das Wichtigste ist, dass du weißt, wer du bist. Ja, dafür gibt es ja viele Geschichten, das kleine Ich bin ich und so weiter. Wenn ich weiß, wer er ist, der ist dumm, bumm. Ne? Diese Kindergeschichte, sehr schön. Aber es ist nicht nur so lustig wie hier in der Geschichte, sondern es ist vielleicht tragisch, wenn jemand nicht weiß, wer er ist. Und das Entscheidende ist, du bist ein Kind Gottes. Du bist Gottes geliebte Tochter, du bist Gottes geliebter Sohn. Das ist das, was Jesus als erstes erfährt, bevor er dann in die Öffentlichkeit geht, bei der Taufe am Jordan. Der Heilige Geist kommt zu ihm herab. Und dann heißt es, eine Stimme ertönt, du bist mein geliebter Sohn. Und in dieser Erfahrung und in dieser Gewissheit kann Jesus dann durch alle Höhen und Tiefen gehen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Er weiß, wer er ist. Das kann ihm niemand mehr absprechen. Was immer ihm an Bösem auch unterstellt wird, in wessen Auftrag er all die guten Dinge tut, er weiß, wer er ist. Und das ist, glaube ich, heute in einer eher turbulenten Zeit einfach auch wichtig, dass du weißt, wer du bist. Dann hast du schon mal einen soliden Stand. Also das ist das Erste, was Gottes Geist in dir tun möchte, wenn er sich neu erfüllt, dir die Gewissheit schenken, du bist Gottes geliebte Tochter, du bist Gottes geliebter Sohn. Und deshalb, ihr kennt das ja alle, aber wer es immer noch nicht kennt, das schöne Zettelchen, das musst ihr natürlich unbedingt auswendig können. Du bist ein Kind Gottes, kostbar und wertvoll, einzigartig, geliebt vom Vater. Und wenn dir mal alles hundsmiserabel daneben geht, wenn du selber innerlich zerknittert bist, dann lies das und erinnere dich dran, wer du wirklich bist. Was andere von dir denken, ganz egal, es ist wichtig, dass du weißt, was Gott von dir denkt. Und er ist der Größte. Und irgendwann gehe ich ja zu ihm hin und dann kann mich mal alles, was hier auf Erden ist. Ja? Ich kann dann sogar in seinem Namen das Zeitliche segnen. Aber ich hänge nicht mehr dran. Weil ich weiß, ich bin von Gott gehalten und getragen. Ich kann auch hier auf der Erde nie tiefer fallen als in die Hände Gottes. Was immer auch passiert, beruflich, gesundheitlich oder sonst was. Ich bin von ihm gehalten und getragen. Und das ist nicht nur einmal eine Erkenntnis, sondern das will immer neu wachgehalten werden durch den Heiligen Geist. Das brauchst du immer wieder. Deshalb, wisst ihr ja schon alle, hängt halt der Zettel da, auf den ich dann immer und immer wieder mal schaue, auch in meinem Büro. Also das ist das Erste. Das Zweite, darauf hatte ja Waltraud auch in ihrem Vortrag als Einführung in der Woche hingewiesen, Gottes Geist gibt uns dann Früchte des Geistes. So wie Paulus sie im Galaterbrief im 5. Kapitel Vers 20 aufführt, als da sind Liebe, Freude, Friede, Langmut. Ihr habt es in eurem Heftchen auch nochmal stehen, könnt das immer wieder nochmal nachlesen. Dritte Woche, 5. Tag, Galater 5, 22, da stehen sie alle. Also Gott schenkt euch Früchte, fiel mir heute Nachmittag noch so ein, damit ihr kein Früchtchen werdet. Ja? So kann man es auch auf eine Formel bringen. Nein, Gott ist ganz egal, ob du ein Früchtchen willst, im bestimmten Rahmen. Gott möchte einfach, dass dein Leben gelingt. Und das gelingt besser als Frucht denn als Früchtchen. auf die Dauer. Also Gott sagt nicht, jetzt weißt du bist mein geliebtes Kind und sieh zu, wie du klarkommst, die Welt ist nun mal schwierig, ich habe sie auch als schwierig erlebt, musst halt irgendwie gucken. Nee, Gott guckt mit dir. Das hat ja uns auch Heiner Rust am Samstag hier immer wieder vermittelt. Die Welt und dein eigenes Leben mit den Augen Gottes sehen. Das bringt Veränderung. Und das wird Früchte in deinem Leben hervorbringen. Wenn du dich von Gott wirklich immer wieder leiten lässt, wird das dein Leben verändern. Und dann schenkt Gott dir Charismen. Die Früchte sind wirklich für dich. Steht ja auch in der dritten Woche, die ich gerade erwähnt habe. Am Tag danach, also am sechsten Tag, sind dann im 1. Korintherbrief 12 die verschiedenen, also nicht alle, es gibt ja unendlich viele Charismen, aber einige sind davon aufgezählt. In eurem Heftchen steht das übrigens auf Seite 20, diese beiden Stellen, die ich gesagt habe. Das ist schon mal das Wichtigste, was Gott heute Abend und was er immer und immer wieder für euch tun möchte. Euch mit seiner Gegenwart beschenken und dann die Gewissheit in euch verankern, du bist Gottes geliebtes Kind, und dann euch mit Früchten beschenken und mit den Gaben. Und die Gaben sind für den Dienst an den anderen. Das heißt, du musst gar nichts von eigener Kraft tun, sondern du kannst dich ganz darauf verlassen, dass Gott das wirklich auch tut. Und deshalb ist es gut, immer wieder mal so um ein persönliches Pfingsten zu beten, in Abständen. Wir tun das ja hier im Jahr, jedes Mal einmal im Jahr zwischen Ostern und Pfingsten. Und wie Pater Sievers und andere immer wieder sagen, du brauchst immer wieder in regelmäßigen Abständen, vielleicht einmal die Woche, so ein Mini-Pfingsten. Ja? So ein Mini-Pfingsten. Du musst einfach wissen, aus welcher Kraft will ich denn heraus leben? Und aus welcher Kraft will ich mein Leben gestalten? Und dann wirst du eben die Kraft gewinnen, sowohl zu Anfragen, die an dich herangetragen werden, ja, aber du wirst auch die Kraft finden, nein zu sagen. Beides ist wichtig, damit auch Leben gelingen kann. So, nun hat auch hier am Samstag Heiner Rust eine ganze Menge Charismen aufgezählt. Und ihr findet die auch in eurem grünen Büchlein immer wieder, wo wir offen sein können, dass Gott uns damit beschenkt. Und ein Charisma oder eine Gabe ist, hat er genannt, auf die ich heute noch mal ein bisschen ausführlicher eingehen möchte, weil sie am unbekanntesten ist in unseren Breiten, sie ist eine Sprachengabe. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, und das ist ja wichtig, dass wir wissen, das Sprachengebet ist nicht irgendetwas, was irgendeinem in den Sinn gekommen ist, sondern das ist wirklich in der Bibel verankert. Das ist immer das A und das O, das eine ganze ein biblisches Fundament hat. Und da heißt es zum Beispiel, wenn ihr nachlesen wollt, in der Apostelgeschichte im 19. Kapitel, Vers 1 bis 7, da kommt Paulus nach Ephesus und trifft ein paar Leute, die gläubig sind, und fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Das ist ja eine ziemlich direkte Frage. Ne? Würden wir uns vielleicht gar nicht zu trauen. Ne? Kannst du ja mal probieren in Duderstadt. Ganz besonders geeignetes Pflaster, du fragst am Sonntag nach dem Gottesdienst jemand im Kirchhof, ach, was ich hier noch fragen wollte, und stellst dann die Frage. Die werden dich etwas komisch angucken. Und dennoch ist sie ja wichtig. Ja? Und die Leute damals sagen ganz ehrlich, nö, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ihr könnt diese Stellen zu Hause alle in Ruhe nachlesen. Ich mache das heute mal ein bisschen kürzer. Naja, und dann unterhält sich Paulus mit ihnen, und das heißt dann kurz und bündig, Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Das ist auch eine kühne These, ne? Woran erkennt man denn bitteschön, dass der Heilige Geist auf jemanden herabkommt? Und dann heißt es immer, diese Stellen, die werden ja alle immer wieder auch in der Kirche verkündet, aber die werden einfach überhört. Die werden halt vorgetragen, kein Mensch macht sich da Gedanken drüber. Ja? Und die Begründung heißt, und der Heilige Geist kam auf die Menschen herab, sie redeten in Zungen und weissagten. Also sie haben in Sprachen gebetet und haben prophetische Worte mitgeteilt. Und dasselbe erleben wir dann nochmal, auch wieder in der Apostelgeschichte nachzulesen, im 10. Kapitel. Da ist Petrus im Haus des heidnischen Hauptmanns Cornelius und predigt. Und während er predigte, kam der Heilige Geist auf die Anwesenden herab. Ja? Und da waren auch gläubig gewordene Juden dabei. Und dann heißt es, die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Ja, und dasselbe wieder, woran haben die denn gesehen, dass der Heilige Geist auf die Heiden ausgegossen worden war? Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen diesmal. Also sie haben in Sprachen gebetet und haben Gott Lobpreis gebracht. So, und dann ist das die Begründung übrigens, dass Petrus sagt, eigentlich waren die Heiden außen vor. Aber weil sie in Sprachen gebetet haben, weil sie den Heiligen Geist bekommen haben, sagt Petrus dann, naja, wenn sie das schon haben, können wir ihnen doch nicht die Taufe verweigern. Und ist nachher dann heftigen Vorwürfen ausgesetzt, wo er dann das genau wieder begründet und sagt, wer bin ich denn, dass ich den Heiden das vorenthalte, wenn Gott selbst es doch tut. Denn das konnte ich ja nicht tun. Ich konnte predigen und beim Predigen kann vielleicht einer einschlafen, das wäre dann keine Wirkung Gottes, sondern eine natürliche Reaktion auf eine zu lange Predigt. Aber dass einer bei einer Predigt in Sprachen betet, das kommt ja auch in unseren Gottesdiensten nicht so oft vor. Ja? Bitte? Das wäre was. Also wir haben noch Entwicklungspotenzial nach oben, würde man an anderen Stellen sagen. Ja, ja, ich habe mir manchmal gedacht, wenn ich am Altar stand, nach der Predigt, vor der Predigt, was würde denn passieren, wenn hier einer anfinge? Wahrscheinlich ging ein Kirchenvorsteher hin und sagte, verhalten Sie sich mal anständig oder kommen Sie besser mal mit mir mit. Dann wäre das schnell zu Ende. Befürchte ich. Unsere Kirchen sind derzeit dafür nicht offen, aber wir hier. Und wir sind ja ein Teil der Kirche und ziemlich dicht an der Kirche dran, wie man sieht. Ja. Also wir sehen, in der Bibel kommt das immer und immer wieder vor. So, zweiter kurzer Punkt. Welche Bedeutung hat das denn überhaupt? Also zum einen muss man ja sagen, wenn es ein Geschenk Gottes ist, dann nehme ich es doch gerne an. Und der große Vorteil ist, das habe ich immer wieder auch mal erlebt, an unterschiedlichen Tagungen, Kongressen. Man kann mit oder auch in Gemeinschaften, verschiedenen Gruppen, da gibt es gar keine Hierarchie mehr. Ja? In Sprachen beten, wenn einer das möchte, kann jeder. Egal wie ausgebildet oder unausgebildet er ist. Ich habe es auch, habe es ja schon mal gesagt, beim internationalen Kongress gesehen, der Chinese neben mir spricht genauso in Sprachen mit ein bisschen chinesischen Akzent wie ich. Aber wir alle beten in Sprachen. Der Afrikaner genauso. Das schafft eine unglaubliche Einheit. Wir sind eins vor Gott. Wir erleben hier im Sprachengebet das, was uns eigentlich im Himmel erwartet, nämlich Lobpreis Gottes in großer Einheit. In großer Einheit. So, und ich habe immer wieder erlebt, dass besonders zwei Dinge sehr, sehr hilfreich sind im Sprachengebet. Das eine ist die Anbetung. Es ist sehr, sehr hilfreich in der Anbetung, denn wenn ich Gott nicht nur danken möchte, ja, ich kann ja Gott danken für alles Mögliche, was ich am Tag erlebt habe, für die schöne Natur, was gelungen ist und. Wenn ich aber Gott anbete, dann heißt es ja, ich bete ihn an um seiner Person willen. Und wenn ich das tue, also Gott sage, wer er ist, so wie ich es wahrnehme, kann ich sagen, du bist wunderbar, du bist heilig, du bist großartig. Aber irgendwann hören dann die Worte auch schnell auf. Und dann, sagt Paulus, kommt der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe und betet mit lauten Silben, Konsonanten, mit unaussprechlichem Seufzen, sagt Paulus. Aber das hat, wenn man auch dasselbe hier, ja, da denken die viele in der Kirche gar nicht drüber nach, auch die Kirchen als solche nicht. Wenn das immer wieder heißt Seufzen, das heißt auch nicht da rumflennen. Ja? Wenn Jesus sagt, er schaute auf zum Vater und seufzte, da kann mir bitte schon mal einer sagen, warum, wenn er zum Vater schaut, ihm das große Grausen kommen soll? Ist doch eher umgekehrt. Wenn das so wäre, dann müsste er sagen, er sah die Menschen und seufzte. Ja, da gab es viel zu seufzen, in diesem Sinne. Ja, aber wenn es immer und immer wieder heißt, er blickte auf zum Himmel und seufzte, ja, dann muss was anders gewesen sein, als was wir darunter verstehen. So ein Stoßseufzer. Ach Mann, schon wieder. Das ist was völlig anderes, wenn das hier im griechischen Text heißt, er seufzte. Das ist in dieser Richtung zu sehen, so sind sich viele Exegeten einig, im Sprachengebet. Und namhafte, auch neutestamentliche Professoren, die x-lang studiert haben, wie der Professor Baumer zum Beispiel, ganz dicke, viele dicke Bücher geschrieben haben, die sind der Ansicht, das ist das Sprachengebet. Das ist das Erste, also in der Anbetung Gottes. Das Zweite ist in der Fürbitte auch. Also wenn ich gerade jemanden, der lange krank ist, im Gebet begleite, dann erlebe ich das immer wieder als eine große Hilfe. Ja, also ich habe es ja schon mal genannt, auch in der Klinikseelsorge bei Krebskranken, wenn ich jeden Tag dahin gehe, ist das eine große Hilfe, wenn ich einfach in Sprachen beten kann. Und die haben das alle als sehr wohltuend immer wieder erlebt. Auch wenn einer gar nichts mit dem Glauben am Hut hatte. Oder jetzt, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, unser ältester Sohn Johannes, der ist jetzt schon 6 Monate Burnout krank geschrieben. Und Christine hat gesagt, wir beten jetzt mal jeden Tag für ihn. Ja, ne, beim 40. Mal, wenn du denselben Satz sagst, bist du auch nicht mehr so dahinter. Im Sprachengebet kannst du immer dahinter sein. Gott weiß, was dein Herz bewegt. Du kannst ihm das mit einem Satz sagen und dann kannst du beten. Also das sind so Aspekte davon, wie Gott mir einfach hilft. Und ich praktiziere das so oft und das ist so toll. Also wenn ich allein den heutigen Tag nehme. Ich musste heute Morgen, da hatte ein Direktor von der Schule angerufen, vom Gymnasium, und der wollte was von mir wissen. Ja, der hatte mich erreicht, aber wann erreiche ich den wieder? Ne? Und dann hatte ich die Idee, ach, meistens sind die so kurz nach 7 in der Schule, ich rufe ihn gleich nach 7 an. Und dann habe ich einfach noch mal kurz in Sprachen gebetet und dann hatte ich den Eindruck, nee, jetzt noch nicht, ruf 7:55 an. Nach dem Sprachengebet. Und ich habe angerufen, zack, ihn in der Leitung, wir hatten das in 3 Minuten geklärt. Und das habe ich heute 2-3 Mal erlebt. Vor einer halben Stunde nochmal. Ich musste irgendwas noch klären für diese Gruppe, für diese rumänische Gruppe, die einen Gebetsraum sucht. Und da die Leute miteinander in Kontakt zu kriegen, ist unheimlich schwierig. Mal fehlte der eine, mal der andere. Jetzt hatte ich schon für Christi Himmelfahrt einen Termin festgelegt, aber ich erreichte die entscheidende Person nicht. Ich habe dann gesagt, Herr, ich kann auch nicht mehr. Ich habe einfach in Sprachen gebeten, habe gesagt, ja, es ist. Und dann habe ich nochmal wieder probiert, nie erreicht. Und dann war ich vorhin hier, nachdem wir aufgebaut hatten, und habe es hier nochmal vom Büro probiert und wieder Anruf beantwortet. Und dann wollte ich gerade hier rüber gehen und habe einfach nochmal in Sprachen gebetet. Und dann kam mir der Gedanke, ruf jetzt nochmal an. Und dachte ich zuerst, was für ein dummer Gedanke. Ich habe es doch gerade gemacht. Aber dann bin ich auch treu und probiere es einfach nochmal. Habe 2 Minuten später nochmal angerufen und die Person war am Apparat. Also so will Gott auch unserer Schwachheit zu Hilfe kommen. Gott will uns helfen. Ja? Und da erlebe ich immer wieder das Sprachengebet als eine ganz große Hilfe. So, jetzt ganz kurz, weil es eine Erfahrung ist, kann ich euch nichts anderes sagen. Ich erzähle euch hier keine Geschichten, sondern versuche immer das aus dem Leben, so wie ich es halt erfahren habe, mitzuteilen. Wie habe ich das Sprachengebet empfangen? Also als zum ersten Mal, das war schon 1973, Wolfgang vermutlich, bevor du geboren warst. Ja. 1973 haben Christen das erste Mal für mich gebetet in dieser Richtung und haben mir gesagt, das war im Schloss Kraheim, in so ein charismatisches Zentrum hier bei Schweinfurt. Sie sagten, Hanusch, Sie brauchen gar nichts zu machen, es sprudelt aus Ihnen heraus. Setzen Sie sich da mal dahin, wir legen Ihnen alle die Hände auf. Die legten mir alle die Hände auf und ich dachte, naja, mal sehen, wann es sprudelt. Aber es sprudelte eben gar nichts. Und ehrlich gesagt war ich irgendwann dann froh, dass sie aufgehört haben und ich gehen konnte. In die frische Luft nämlich. Dachte ich, nee, so ein Unsinn. Was soll denn da sprudeln? Ich sage, mag ja Leute geben, wo es so sprudelt, aber bei mir sprudelt nun mal gar nichts. Und dann habe ich einige Jahre später mit jemandem darüber gesprochen. Ich sage, das ist ja echt ein Unsinn. Die ganze Pfingstbewegung ist eine tolle Sache, aber das mit dem Sprachengebet ist ja ein Blödsinn. Und dann sagte der, wieso denn? Habe ich ihm erzählt. Und dann sagte der halblang, naja, so natürlich auch nicht. Du musst schon den Mund aufmachen. Die Zunge bewegt sich dann von selbst. Naja, dann haben sie wieder gebetet. Und ich saß da wie so ein Spatz in Erwartung der Nahrung. Und meine Zunge bewegte sich nicht. War dasselbe. Ich habe dann gesagt, jetzt hör auf mit dem Unsinn. Jetzt mache ich das nicht mehr. Und dann, gut, 1973, wieder nach Jahren, hatte ich das eigentlich für mich abgehakt, hat jemand mir gesagt, ja, das ist ja wirklich Unsinn. So doch nicht. Ein kleines Kind lernt ja auch nicht sprechen, indem es wartet, bis der Mund von alleine aufgeht. Ja? Man erlebt ja selten Kinder, die nie was sprechen und mit 10 Jahren sagen sie dann, Mama, wo ist denn heute die Marmelade? Mutter ist ganz entsetzt und sagt, warum hast du noch nie was gesagt? Dann sagt das Kind, ja, bisher war sie immer da. Aber ja, das ist natürlich nur ein Scherz. Also jeder lernt ja sprechen, indem er die Eltern nachahmt. Und so hat er mir auch gesagt, er sagt, die beten für dich oder wir beten für dich, aber überleg dir doch einfach ein paar Laute und Silben und kling dich dann bei den anderen im Sprachengebet ein. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mir ein paar Laute überlegt, ich glaube, das hieß damals so in Carla Situ oder so ähnlich, wie so ein Paradiesvogel. Und damit habe ich mich dann eingeklinkt und seitdem hat sich das dann langsam entwickelt und fließt heute. Am Anfang kam mir das so ziemlich stolperig vor, auch gefühltmäßig. Und ich dachte, war immer drauf und dran, das zu lassen, aber ich habe gesagt, nee, jetzt bleibst du mal treu dran. Und dann wurde es eine richtige Gabe. Also auch hier sehen wir, auch Gaben, die Gott uns gibt, ist ja im natürlichen Bereich genauso. Beim Laufen lernen. Ja, meine Güte, wer macht den gleichen Sprint? Man steht auf, man macht erste Schritte, man geht. Und so ist es eben auch mit dem Sprachengebet. Ja, man kann natürlich sagen, wenn Paulus sagt, das ist im Heiligen Geist, das ist nicht menschlich gemacht, wieso ist es dann, wenn ich doch selber Laute und Silben tue? Nun gut, es ist genauso, wie Paulus im 1. Korintherbrief sagt, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Ja, das ist ja richtig, aber ich möchte mal kühn behaupten, jeder Atheist kann das auf dem Marktplatz wiederholen, wenn ich ihm sage, ob er das mal wiederholen könnte. Aber es macht keinen Sinn. Und so ist es eben auch genauso mit dem Vaterunser. Ich kann das Vaterunser beten und überlegen, wie ich die nächste Aufgabe löse. Dann ist es Vaterunser dahergeredet, aber kein wirkliches Gebet. Ich kann aber auch das Vaterunser beten und mich wirklich an Gott, meinen Vater, wenden. Und dann ist es vom Heiligen Geist. Alles, was von Gott kommt und mich näher zu Gott bringt, ist vom Heiligen Geist. Und so ist das auch mit dem Sprachengebet. Gerd geht jetzt nicht aus Protest weg, sondern weil er noch einen Termin hat. Mach's gut, Gerd. Ja, und so seid auch ihr heute Abend eingeladen, einfach sozusagen euch für Gottes Gegenwart zu öffnen und neu Gott zu bitten, dass er euch mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Auch Heiner Rust hatte das ja hier gesagt mit Blick auf das Sprachengebet. In ihrer Gemeinde in Braunschweig machen sie so, dass sie manchmal so eine Tonfolge vorgeben und jeder kann sich auf diesen Ton einschwingen, ja, auf ein A. Ja. Wir kennen das auch in Osternacht vom Osterhalleluja, ja. Ja, und dann kannst du einfach noch ein paar Vokale dazugeben, ein paar Laute dazugeben und dann kommst du da langsam rein in diese Dimension. Und du merkst, das ist was anderes, als ob man nochmal ein Lied wiederholt. Das ist ein sich einschwingen von meiner ganzen Person zu Gott hin. Und das können wir dann nachher tun. Ja, ihr habt es ja, diejenigen, die zu Hause das Heftchen haben, zu Hause auch schon gelesen. Es ist ein sich öffnen zu Gott hin, aber es ist auch eine Entscheidung. Ich widersage dem Bösen, ich wende mich Gott zu. Und das tun wir auch in der Erneuerung des Taufversprechens in jeder Osternacht, auch bei jeder Taufe. Und so möchte ich euch einladen, dass wir das jetzt tun, unser Taufversprechen erneuern. Und wer das Heftchen mit hat, kann aufschlagen, Seite 26, 27. Da ist auch das Gebet mit drin, das Hingabegebet. Wer das Heft hat, kann es dann mit mir mitbeten. Wer das nicht hat, kann es einfach auch leise beten. Ja, dann lade ich euch ein, dass wir dazu aufstehen. Das ist schon in der ersten Antwort. Kommt nochmal zum Ausdruck, um in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben, widersagt ihr dem Bösen. Und das frage ich euch jetzt und dann kann jeder antworten, ich widersage. Also um in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben, widersagt ihr dem Bösen,
ich widersage.
Dann sage ich immer, wir schauen mit beiden Augen auf Gott. Also wir sagen einmal ab und dreimal wenden wir uns zu Gott zu. Man kann auch dreimal absagen, ist dann immer noch richtig. Aber ich habe es eben in dieser Akzentierung. Und so lade ich euch ein, jetzt auf die einzelnen Fragen dann zu antworten. Ich glaube. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde?
Ich glaube.
Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt?
Ich glaube.
Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben?
Ich glaube.
Das ist unser Glaube. Und in diesem Glauben wenden wir uns an diesen wunderbaren, dreifaltigen Gott. So können wir gemeinsam, laut oder leise, dieses Gebet der Hingabe beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, so wie ich bin. Ich möchte dir heute mein ganzes Leben anvertrauen. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Vergib mir meine Sünden. Du allein bist mein Heiland und Erlöser. Du sollst die Mitte meines Lebens sein. Jesus, schenke mir die Fülle deines Heiligen Geistes und alle Gaben, die du für mich bereitet hast. Ja, jetzt können wir es so machen, wie ihr möchtet, sitzen oder stehen. Können wir Gott lobpreisen und anbeten. Und am Ende wird Christina uns dann einladen, dass wir alle zur gleichen Zeit sitzend oder stehend in Sprachen beten. Und wer es noch nie gemacht hat, der kann sich da einfach mal einklinken. Probieren Sie aus. Es kann überhaupt nichts schief gehen, es hört euch sowieso keiner außer selber. Ja. Und danach haben wir dann noch die Möglichkeit, während Lobpreis Musik zu einzelnen Teams hinzugehen und auch für uns beten zu lassen.